Ich denke, eins, was schöner ist als ein schönes Ereignis, ist eine Reihenfolge von schönen Ereignissen. Und gestern Abend, alle, die Fußball geschaut haben, die Riesenüberraschung, Deutschland hat gewonnen gegen Portugal. In der Nacht hat es stark geregnet, aber nur, damit wir es heute kühler haben können. Das Wetter ist perfekt und das Allerschönste ist die Gemeinschaft unter Christen. Gemeinschaft, das soll uns wirklich am Herzen liegen. Und deswegen haben wir jetzt auch eine Predigtreihe gestartet mit dem Begriff einander. Wir wollen aus der Corona-Krise eine Zeit haben, wo wir als Christen dieses Einander nochmal aktiv ausleben wollen. Es nochmal mit Gewicht packen wollen. Und heute wollen wir darüber sprechen, was es bedeutet, einander zu lieben. Und dazu bitte ich euch, aufzuschlagen in euren Bibeln, wahrscheinlich habt ihr eure Handys dabei, in euren Apps dann bitte, in 1. Korinther Kapitel 13, Vers 4 bis Vers 7. Und ich lese vor aus der Schlachterübersetzung. 1. Korinther Kapitel 13, Vers 4 bis Vers 7. Ein sehr bekannter Text. Und ich lese vor. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Ein Bibelvers, der sehr gerne auch auf Hochzeiten zitiert wird und oft auch als Leitfaden genommen wird. Lass uns in unserer Ehe solch eine Liebe haben. Eine Liebe, die sich aufopfert für die andere Person. Und wir hatten das auch, glaube ich, vor Wochen und vor einem Monat, glaube ich, auch drüber gesprochen, über diese Agape-Liebe. Dass hier die Rede von einer göttlichen Liebe ist, eine Liebe, die sich komplett hingibt und die nicht darauf fokussiert ist, dass man selbst geliebt wird, dass man selbst viel bekommt, sondern der Fokus ist komplett auf sein Gegenüber. Dass es dieser Person gut geht, dass diese Person wirklich geliebt wird. Und mein Wunsch ist es heute nicht, die einzelnen Begriffe, die einzelnen Worte, die Adjektive zu beschreiben, aus dem Griechischen die Bedeutung herauszukitzeln, sondern ich möchte euch den Kontext von 1. Korinther Kapitel 13 erläutern. Und den immanenten Kontext finden wir in einem Kapitel davor, in 1. Korinther Kapitel 12. Und diesen möchte ich gemeinsam mit euch nochmal anschauen. Denn im 1. Korinther Kapitel 12 geht es um ein großes Thema. In der christlichen Gemeinschaft sagt Paulus Folgendes. Ein weiterer Punkt, den ihr erwähnt habt, liebe Geschwister, sind die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Und es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst. Paulus sagt, in unserer christlichen Gemeinschaft und wie wir diese Gemeinschaft erleben wollen, gibt es einen geistlichen, einen Faktor, wo Gott in unserer Mitte wirken möchte. Und erwähnt hier die Geistesgaben. Paulus sagt, dass jeder einzelne Christ von Gott durch den Heiligen Geist mit besonderen Gaben beschenkt wurde. Und lass mich dich fragen, wenn du im christlichen Kontext mit Gaben in Berührung kommst, woran denkst du? Wenn jemand dich fragt, was ist deine gottgegebene Gabe, was würdest du antworten? Hier im 1. Korinther Kapitel 12 fallen solche Begriffe wie Zungengebet, Prophetie, Wunderzeugnisse, Heilung, übernatürliche Dinge werden hier angesprochen. Paulus sagt, dass Gott in dieser Gemeinschaft sein Wirken greifbar und sichtbar machen möchte. Auf eine Art und Weise, die wir uns gar nicht richtig so vorstellen können. Und wenn Paulus sagt, diese Gabe wird dir gegeben, benutzt er das griechische Wort Charisma. Und wenn wir heutzutage an Charisma denken, wir betonen es ein bisschen anders, denken wir an eine Person, die vor einer großen Menschenmenge stehen kann und toll erzählen kann und die Leute richtig gut überzeugen kann. Doch im christlichen Sinne, wenn Paulus über Charisma redet, spricht er etwas an, welches nicht die besondere Gabe eines einzelnen Menschen anspricht, auch nicht seine Eloquenz oder seine Art und Weise anspricht, sondern Charisma im Altgriechischen bedeutet, es ist eine Gabe, die von außen dir gegeben wurde. Es ist etwas, wo du ohne Erwartung eine Gunst bekommst, wo Gunst gewährt wird, wo Gnade dir gegeben wird. Das heißt, wenn Paulus hier von Charisma und Gaben spricht, spricht er darüber, dass Gott dir etwas Besonderes anvertraut. Dass wenn wir im christlichen Sinne sagen wollen, ich setze meine Gaben ein, dass es nicht darum geht zu sagen, ich bin der Tolle, der von Gott auserwählt wurde. Dass Gaben im christlichen Sinne nicht etwas ist, worüber wir prahlen können. Denn es geht nicht darum zu zeigen, wie besonders ich bin. Sondern Paulus sagt, diese Gaben werden dir gegeben, um zu zeigen, wie wunderbar und wie großartig Gott ist. Und so erinnert uns Paulus daran, in unserer Gemeinschaft hofft und bittet auf das Wirken Gottes auf eine unglaubliche Art und Weise in unserer Mitte. Aber nicht damit du betont wirst und damit du als der Star gesehen wirst, sondern auf den zu zeigen, von dem alles kommt. Wisst ihr, wenn wir jetzt in 1. Korinther Kapitel 12 schauen, wird in Vers 2 und 3 Folgendes gesagt. Paulus sagt, denkt an die Zeit, als ihr noch nicht an Christus geglaubt habt. Damals habt ihr euch ständig irreführen lassen und dazu hinreißen lassen, den Götzen zu dienen. Götzenbildern, die einen nicht einmal reden können. Deshalb weise ich euch auf Folgendes hin. Niemand, der unter der Leitung von Gottes Geist redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, es sei denn, er wird vom Heiligen Geist geleitet. Hier beschreibt Paulus nochmal die grundlegende Bedeutung von Gaben. Und zwar zu bekennen, dass Jesus Christus Herr ist, eingegeben durch den Geist Gottes. Dass Paulus sagt, in dieser Gemeinschaft wollen wir uns nicht irreleiten lassen von falschen Bildern, von Götzenbildern, sondern immer und immer wieder zu erkennen, wer Gott ist, der Wahrheit von Jesus Christus zu folgen, ein Leben zu führen, geleitet und erfüllt vom Heiligen Geist. Und so sagt Paulus, eine Person, die wirklich Charisma hat, ist eine Person, die von Gott geleitet wird. Und es ist etwas Erstaunliches, sich nicht von Götzen in die Irre führen zu lassen, sondern zu bekennen, nein, Gott ist mein Herr. Dass Paulus sagt, das ist eine absolut wunderbare Fähigkeit, ihm zu folgen. Und dann geht Paulus weiter in Vers 4, dass er sagt, es gibt verschiedene Gaben, aber der ein und selbe Geist, der uns das gibt. Es gibt verschiedene Dienste, ist aber der ein und derselbe Herr, der uns damit aufbetragt. Und dann weiter in Vers 6 und 7 wird es konkret erläutert. Es ist derselbe Gott, in dem uns allen das wirksam wird. Und was Paulus hier meint ist, pass auf, vertu dich damit nicht, weil du eine Gabe hast und weil du in dieser Gemeinschaft wirkst, die hervorsticht und besonders ist, dass du denkst, dass die Gabe von dir kommt. Aber auch auf der anderen Seite, auch wenn deine Gabe im Vergleich zu anderen unwichtig und auch einfach simpel scheint und kleinig scheint, denke niemals klein von dir. Vers 7. Denn das Wirken des Geistes ist bei jedem und wirkt auf eine andere Weise. Aber es geht um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Das dürfen wir niemals vergessen. Unser Dienst, unsere Gemeinschaft. Es geht nicht darum, dass der Einzelne hervorsticht, sondern um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Paulus betont in Kapitel 12 immer und immer wieder, lass uns als Gemeinde eine Einheit sein. Lass uns erkennen, dass es Unterschiede gibt. Lass uns aber diese Harmonie und diese Einigkeit bitte, bitte, bitte bewahren. Und dann wird es spannend ab Vers 8. Dann reiht Paulus die Charismen auf, die es gibt, und sagt, es gibt die Mitteilung von Weisheit. Es gibt die Vermittlung der Erkenntnis, Glaubenskraft, Krankheiten zu heilen, Wunderkräfte, prophetisches Reden, Unterscheidung der Geister, Zungenrede und auch die Bedeutung und die Deutung der Zungenrede. Und nachdem Paulus das alles aufreiht, betont er immer und immer wieder, dann ab Vers 14 mit dem Beispiel von dem Körper. Wir sind ein Körper und ein Leib, aber es gibt viele verschiedene Glieder. Wie wäre der Körper, wenn das Ohr zum Auge sagen würde, hey, ich bin wichtiger als du? Oder wenn der ganze Körper aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Paulus sagt dann, Tatsache ist, jeder Einzelne ist extrem wichtig. Jeder in seiner eigenen Art und Weise. Vers 21, das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche dich nicht. Paulus sagt, er kennt die Unterschiede in den einzelnen Personen an. Aber vereint es in Jesus Christus zum Nutzen der ganzen Gemeinde. Es gibt nichts zu prahlen, hochmütig zu werden, weil man sagt, ich werde gesehen und ich bin hier so besonders. Gleichzeitig auch nicht den Kopf zu senken und zu sagen, mein Dienst ist so klein, ich räume nur die Kaffeetassen weg, zum Beispiel. Paulus erklärt uns in Kapitel 12 immer und immer wieder und am Ende von Kapitel 12, nein, gerade die Teile des Körpers, Vers 22, die schwächer scheinen, sind besonders wichtig, sagt er. Gerade den Teilen, die wir für weniger ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade in den Teilen, die Anschluss erregen könnten, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt werden. Und dann schauen wir uns nochmal unseren Körper an. Wir können auf unsere Arme schauen, sie trainieren. Und sagen so, boah, guck dir meine Muckis an. Also nicht bei mir, aber ja, ihr könnt sagen, guck dir meine Arme an. Oder das Ohr, dass wir doch einen Ohrring hinhängen, um zu sagen, um unsere Ohren zu schützen und schöner zu machen. Doch Paulus sagt ja auch gleichzeitig, falls es in der Gemeinde einen Teil gibt, der besonders schwach wirkt. Wenn du auf die Gemeinde schaust und denkst, oh, dieser Dienst ist aber echt, ja, er putzt die Toiletten oder er räumt nur das Geschirr weg. Da sagt Paulus gerade auf diese Leute, achte bitte besonders. Achte darauf und sagt dieser Person, dass sie wichtig ist, dass sie wertvoll ist und dass sie unersetzbar ist für den Körper von Jesus Christus, das zu errichten und das aufzubauen. Paulus erinnert uns, Kapitel 12, Kapitel 13, dass einander in der Gemeinde, jeden Einzelnen wertzuschätzen und erinnert uns auch dran, dass wir es auch in die Tat umsetzen sollen. So möchte ich dich fragen, es ist schon lange her, dass wir hier gemeinsam uns getroffen haben. Was ist oder welche Person ist in deinen Augen eine Person, die in seinen Diensten so richtig niedrige Sachen macht, in deinen Augen? Da sagt Paulus, schau nochmal in dein Herz und erkenne, dass Gott sagt, dass jeder Einzelne unersetzbar, absolut von hohem Wert ist. Wisst ihr, ich habe keine schönen Füße, sagt mir meine Frau immer und immer wieder. Ich soll keine Flipflops tragen, ich darf nicht Sandalen tragen. Meine Frau sagt, versteck bitte deine Füße. Und auch bei meiner Tochter, wenn sie ihre Socken nicht anziehen möchte, sagt meine Frau so, Thea, wenn du deine Socken nicht anziehst, kriegst du solche Füße wie Papa. Und dann rennt meine Tochter schnell hin und zieht sich dann Socken an. Und ich dachte mir dann auch so, ja, die Füße werden, glaube ich, an meinem Körper diejenigen, die am wenigsten Liebe bekommen, sage ich mal. Und ich denke auch, ja, die Fußsohle wird am schnellsten dreckig. Das ganze Gewicht des Körpers liegt drauf. Muss immer wieder gesäubert werden. Ansonsten, klar, Füße fangen an zu riechen. Und dann überlege ich, wenn mein Fuß aber kaputt sein würde, ich in Glas treten würde oder die Haut an meinen Füßen fehlen würde, ich könnte nirgends hin. Und ich glaube, deswegen ziehen wir auch Socken an, um unsere Füße zu schützen. Und ich denke, manchmal wirkt der Dienst, den wir in der Gemeinde machen, oder zumindest fühle ich mich manchmal so, wo ich denke, oh, das ist wie Fußsohlenarbeit. Manchmal nicht glamourös, keiner schenkt mir Anerkennung, es ist nicht etwas Besonderes, Sachen rumzuschleppen. Aber wir sehen, dass die Fußsohle absolut wichtig ist, damit wir laufen können. Egal wie ausgeprägt und egal wie toll, wenn der Fuß nicht mitmacht, würde mein ganzer Körper stehen bleiben. Und Paulus erklärt uns in Kapitel 12 immer und immer wieder die Wichtigkeit eines jeden Einzelnen. Wie wichtig der Beitrag eines jeden Einzelnen ist und vor allem, dass wir es in den Mund nehmen sollen und es besprechen sollen. Und sagt, wenn du in der Gemeinde dienst, achte darauf, worauf dein Fokus ist. Ist der Fokus auf dich? Oder stehst du in der Gemeinde als jemand, der sagt, ich wurde von Gott geschaffen? Ich bin hier, weil Jesus Christus für mich gestorben ist. Und glaubst daran, dass Gott dich gebrauchen möchte? Egal was, ob es das Aufräumen ist, ob es hier vorne zu stehen ist, egal was, dass Gott durch dich sein Reich hier auf Erden aufbauen möchte. Und egal wie relevant oder irrelevant dein Beitrag in der Gemeinschaft aussieht, auch wenn es auch einfach nur heißt, ich bin doch einfach nur dabei, es ist absolut wertvoll. Und jetzt fragt ihr euch, was hat das mit dem Titel zu tun, liebt einander? Ich komme jetzt dazu. Und das wird nicht allzu lang dauern. Kapitel 12, 1. Korinther Kapitel 12, Vers 31. Nachdem Paulus sagt, alles ist wichtig, jeder Einzelne ist wichtig, kommt im letzten Vers etwas, was ein bisschen so wie so ein Face-Slap, so ein Schlag ins Gesicht wirkt. Denn er sagt hier in Vers 31, allerdings ist der Nutzen für die Gemeinde nicht bei allen Gaben gleich groß. Bemüht euch um die Gaben, die der Gemeinde am meisten nützen. Und als ich das gelesen habe, genauer angeschaut, dachte ich einfach nur so, Paulus, den ganzen Kapitel lang, einen ganzen Kapitel lang redest du doch, dass alles wichtig ist, dass jeder, sogar der Kleinste, absolut wichtig ist. Und dann redet er am Ende, nicht alle Gaben sind gleich groß. Und dann steht da, und jetzt zeige ich euch einen Weg, der weit über das alles hinausführt. Lang und breit redet Paulus über Geistesgaben, wie krass die sind, dass es große, dass es kleinere gibt, dass es ersichtlichere gibt, etwas, die nicht so auffallen, aber alle sind wichtig und alle sind wertvoll. Und dann endet dieser Kapitel. Aber alle Gaben sind nicht gleich groß. Und jetzt zeige ich euch einen Weg, der weit über das alles hinausfährt. Und so endet Kapitel 12. Und dann beginnt 1. Korinther Kapitel 13. Und wir lesen über die Agape-Liebe. Was ist dann in Paulus Augen die größte Gabe, Was ist das größte Charisma? Was ist das, was die Gemeinde am stärksten zusammenhält? Paulus sagt dir ganz klar, das ist die Agape-Liebe. Höher als das Prophezeien, höher als die Erkenntnis zu zeigen, höher als das Zungenreden. Paulus sagt, das allerhöchste und das wertvollste Charisma, gottgegebene Gabe in unserer Gemeinde, in deinem und in meinem Leben, ist es, eine Liebe zu haben, die geduldig ist, die langmütig ist. Eine Liebe, die nicht das andere beneidet. Eine Liebe, die alles erduldet. Eine Liebe, die alles erträgt. Wenn wir in unserem Herzen die Liebe und diese Liebe, wie sie hier beschrieben steht, ausüben, sagt Paulus, hast du das größte Charisma. Eine Liebe, die den Wert des Empfängers hebt. Die einzige Liebe, die komplett auf sein Gegenüber gerichtet ist. Und um diese Erhebung zu gewährleisten, scheut der Geber keine Kosten, keine Opfer, keine Mühen. Und wir haben nicht einen Gott, der nur darüber redet und sagt, tu das. Nein, wie Hans Jürgen es eben auch beschrieben hat, in Johannes Kapitel 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt oder die Liebe gezeigt, und hier wird auch das Wort Agape benutzt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wir können in der Gemeinschaft und in der Gemeinde unser Bestes geben und diese Liebe ausleben, weil wir diese Liebe von Jesus Christus selber sehen dürfen, selber erfahren dürfen. Aus dieser Erkenntnis darf ich lieben, um den Wert meines Gegenüber zu erheben. Und lasst mich euch sagen, so zu lieben, ist für mich zu Recht ein Charisma, ein gottgegebene Gabe. Denn natürlich und ganz einfach geschieht es nicht aus meinem Leben einfach so heraus. Doch ich denke, dass wir uns darin üben dürfen. Überleg doch mal für dich, wie kannst du den Wert deines Nächsten erheben? Was musst du sagen? Was musst du tun, damit der Empfänger wirklich eine Liebe erhält, wo er oder sie das Gefühl bekommt, ich werde in meinem Wert gesteigert und erhoben. Wir sehen hier eine Liebe, die uns einfach nur staunen lässt. In 1. Korinther Kapitel 13, Vers 4 bis 7. Es ist aber die höchste Geistesgabe. Nicht einfach nur eine Richtlinie oder einfach eine christliche Aufforderung, liebe doch einfach so. Nein, eine Liebe, in der wir sagen, Gott, hilf mir bitte, diese Liebe zu verstehen, diese Liebe zu erkennen und hilf mir auch, diese Liebe auszuleben in der Gemeinde, in meiner Familie, in meinem Leben. Lass uns Menschen werden, die den Wert unseres Nächsten erhöhen lassen. Und ich denke, wenn wir diese Liebe ausüben in unserer Gemeinde und in unserer Familie, dann denke ich, dass wir Menschen, die aus einer Zeit kommen, wo Distanz an der Tagesordnung stand, wirklich wieder einen Schritt Richtung einer Gemeinschaft gehen können, die mehr ist als einfach nur Selbstnutzen, die mehr ist als einfach nur eine Erfüllung, die ich irgendwie physisch und vielleicht auch psychisch brauche, sondern Ausdruck göttlicher Liebe in unserer Zeit, hier in Düsseldorf, hier in unserer Welt. Mit diesem Gedanken möchte ich mit dem Gebet abschließen. Heiliger Vater, in den Worten, liebt einander, stellen wir uns oft in den Vordergrund, dass ich einfach nur Empfänger sein möchte. Überlegen uns, wie ich geliebt werden möchte. Doch ich danke dir, dass wir auf dich schauen dürfen und in dir eine Liebe erkennen dürfen, die nicht fordert, die nichts vorschreibt, sondern eine Art von göttlicher Liebe, die sich vollkommen in den Empfänger hingibt. Vater, weil wir diese Liebe von dir empfangen dürfen, können wir diese Liebe an unsere Nächsten weitergeben. Und wie wir jetzt auch gehört haben, es ist eine Geistesgabe. So möchte ich dich bitten, dass du uns jetzt in diesem Moment ausstatten mögest und erfüllen mögest mit dem Heiligen Geist, dass wir wirklich mit dieser Agape-Liebe einander lieben können. Und möge dieser Ausdruck dieser Liebe wirklich ein Stück Himmelreich auf Erden, hier in unserer Gemeinschaft, in unserer Gemeinde, in unseren Familien, in unserem Leben wirklich kreieren. So danken wir dir und beten das alles in Jesu Namen. Amen.